Food Facts, der Lebensmittelchemie-Podcast der TU Dresden. In unserer heutigen Folge sprechen wir über ein ganz besonderes Naturprodukt, den Honig. Wie Sie vielleicht aus der Presse erfahren haben, hat sich die EU Anfang des Jahres auf Kennzeichnungspflichten für Honig geeinigt. So konnten Hersteller bisher die wahre Herkunft von Honig hinter nichtssagenden Angaben verschleiern, womit nun Schluss sein soll. Die bloße Angabe, ob das Produkt aus der EU stammt, reicht damit nicht mehr aus. Künftig muss die genaue Herkunft angegeben werden. Zum Hintergrund dieser Kennzeichnungspflicht, aber auch zum Thema Honig ganz allgemein, sowie auch zu besonderen Honigsorten wie dem begehrten Manuka-Honig, sprechen wir heute mit unserem Experten Thomas Hähnle von der TU Dresden. Wir, das sind wie immer Studentin Jule Wendig und ich, Pierre Kittel, Dezernent am Bereich Mathematik und Naturwissenschaften. Insofern, ihr kennt das schon, hallo Thomas, hallo Jule.
Hallo Pierre, hallo Jule.
Hallo.
Thomas, starten wir mal ganz einfach. Vielleicht kannst du uns zunächst erklären, was Honig ist und ja, wie er entsteht.
Ja, Honig ist ein tierisches Lebensmittel. Honig wird von der Honigbiene, die heißt auf Lateinisch Apis mellifera, erzeugt. Und die Bienen, die produzieren den Honig für sich selbst als Futter bzw. zur Nahrungsvorsorge. Und dazu sammeln sie den Nektar von Pflanzenblüten ein. Der Nektar wiederum ist ein in den Blüten produziertes Sekret, das jede Menge Zucker, Glucose, Fructose, Saccharose enthält, daneben auch Mineralstoffe, Phenole und vor allem auch Duftstoffe. Von diesen Duftstoffen und genauso auch von der Farbe der Blüten werden die Bienen angelockt und saugen dann den Nektar aus den Blüten auf. Nebenbei sammeln sie auch die Blütenpollen ein, transportieren die zu den anderen Blüten und tragen so zur Bestäubung und zur Ausbreitung der Pflanzen bei. Das ist eine ganz klassische Symbiose. Es gibt eine zweite Quelle für den Honig, das ist neben dem Nektar der sogenannte Honigtau. Der Honigtau wiederum ist ein Ausscheidungsprodukt von anderen Insekten, zum Beispiel von Blattläusen oder Flöhen, die auf den Blättern von Pflanzen leben, dort die Blätter anstechen, die Flüssigkeit aussaugen und dann als sogenannten Honigtau wieder ausscheiden. Das kennt vielleicht mancher von Autos, die im Sommer unter zum Beispiel Ahornbäumen oder Lindenbäumen stehen, die stark von Blattläusen besiedelt sind. Und da hat man dann nach ein paar Stunden auf den Autos so einen klebrigen Überzug. Und das ist eben ganz genau dieser Honigtau. So, der Nektar bzw. der Honigtau, der wird jetzt von den Arbeiterbienen im Bauch abgespeichert, in der sogenannten Honigblase, und zurück in den Bienenstock gebracht. Interessant ist, dass da die Bienen bereits dem Honig bestimmte Stoffe, Sekrete zusetzen, man sagt aus chemischer Sicht Enzyme, genauer gesagt Glykosidasen, die die Zucker aufspalten, zum Beispiel aus der Saccharose dann die Einfachzucker, Glucose und Fructose produzieren. Es entsteht also quasi in der Biene bereits so eine Art vorverdauter Nektar. Wenn die Bienen dann zurück sind im Bienenstock, dann müssen sie diesen Nektar wieder ausscheiden und ganz wichtig eindicken, also zähflüssiger machen, den Wassergehalt reduzieren, um ihr Futter quasi haltbar zu machen. Das macht die Biene zunächst selber, indem sie den Nektar tropfend über ihren Rüssel ausscheidet und wieder aufnimmt und diesen Prozess so mehrfach wiederholt. Dabei wird dann der Nektar gewissermaßen vorgetrocknet auf so Wassergehalte von so 30-40%. Das ist dann schon recht zähflüssig. Und die zweite Trocknung, die passiert dann im Bienenstock. Da wird dann der in die Waben gefüllte, eingedickte Nektar durch die Bienen, durch das Fächeln mit ihren Flügeln entgetrocknet. Die tun sich also quasi zusammen, erzeugen so eine Art Staubsauger- oder Trocknungsmaschineneffekt und trocknen den Honig dann auf Wassergehalte von unter 20%, der dann letztlich auf die Art und Weise mehr oder weniger unbegrenzt haltbar ist. Und wenn der Honig dann trocken ist, dann werden die Waben mit Wachs überzogen. Das sagt man in der Imkerei dazu, die Waben werden verdeckelt. Das ist das Zeichen dafür, dass der Prozess abgeschlossen ist. Und dann kann der Imker oder die Imkerin den Honig gewinnen, indem sie ihn aus den Waben herausschleudert mit so einer Art Zentrifuge oder Honigschleuder, so bei maximal 35-40 Grad, wo der Honig so ein bisschen flüssiger wird. Dann werden die festen Bestandteile abgetrennt, zum Beispiel Wachs oder so. Ja, und dann wäre der Honig eigentlich fertig.
Und wie sieht das jetzt chemisch aus? Welche Bestandteile sind denn da drin?
Also Honig ist zunächst einmal Zucker, und zwar vor allen Dingen Glucose, also der Traubenzucker, und die Fructose, das ist der Fruchtzucker. Die machen zusammen so, ich schätze, 70-75% des Honigs aus. Die beiden kommen so ganz grob im Verhältnis 1:1 vor. Man weiß, dass manche Honig eher flüssig ist, manche kristallisieren. Und dieses Kristallisieren oder Flüssigsein, das hängt ab vom Verhältnis der beiden Zucker. Wenn also mehr Fructose drin ist, also mehr Fruchtzucker, dann ist der Honig eher flüssig. Und umgekehrt, wenn der Glukosegehalt höher ist, dann wird er eher kristallin sein. Und zu diesen vielen Zucker kommen dann noch ein paar andere Bestandteile, vor allen Dingen Wasser, so etwa 1/5, also 20% des Honigs ist Wasser. Ja, und dann bleiben doch so 3-5% und das sind dann Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Proteine, Enzyme aus den Bienen, freie Aminosäuren, Mineralstoffe, Vitamine, Polyphenole, also alles mögliche an Aminokomponenten, die jetzt den Honig zu einem interessanten Naturprodukt machen und aus chemischer Sicht auch sehr, sehr interessant. Allerdings so Aussagen wie Honig enthält wertvolle Spurenelemente und Vitamine oder so, die sind aus ernährungsphysiologischer Sicht völlig übertrieben. Denn mit dem, was im Honig drin ist, an zum Beispiel Vitaminen oder Mineralstoffen, würde man definitiv keinen maßgeblichen Beitrag zum Zufuhr dieser essentiellen, essentiellen Nährstoffe leisten. Da müsste man, ich habe es nicht ausgerechnet, aber wahrscheinlich kiloweise Honig essen, um tatsächlich jetzt für die Vitaminversorgung irgendwie was beizutragen.
Wann haben die Menschen denn gemerkt, dass dieser Honig lecker ist und dass man den von den Bienen gewinnen kann?
Es haben die gemerkt, wahrscheinlich so etwa vor ungefähr 10.000, 12.000 Jahren. Es gibt sehr hübsche Höhlenmalereien in Spanien, in denen man einen sogenannten Honigjäger sieht, wie er bezeichnet wird, so eine Gestalt, die einen Baum hochklettert und da aus einem Wildbienennest den Honig rausholt. Hergestellter Honig oder sagen wir besser unter der Nutzung von Hausbienen, so kann man es vielleicht sagen, das begann so vor vielleicht 8.000 bis 9.000 Jahren, das war in der Gegend der heutigen Türkei, das war so mit der Sesshaftwerdung des Menschen, hat man dann eben auch Hausbienen gehalten gewissermaßen. Ja, dann kann man ins Ägypten vor 3.000 vor Christi gehen, da hat man Honig als Grabbeigabe genutzt, als Göttergeschenk gewissermaßen. Ja, und dann gibt es Berichte aus der Antike, Hippokrates, 400 vor Christi Geburt, soll Rezepte für Honigmedizin entwickelt haben. Also Honig wird sehr, sehr lange gewissermaßen in der Menschheitsgeschichte verwendet. Wenn man bei der Gelegenheit vielleicht jetzt in die heutige Zeit zurückspringt und man überlegt, dass Honig heute tatsächlich jetzt ein Massenprodukt ist, es werden weltweit rund 1,6 Millionen Tonnen pro Jahr produziert auf der ganzen Welt. Am allermeisten, so grob ein Viertel davon in China, rund 500.000 Tonnen. Der zweitgrößte Hersteller ist die Türkei und Deutschland ist dann in der Rangliste der Hersteller eigentlich relativ weit unten. Bei uns werden so rund 30.000 Tonnen, ändert sich von Jahr zu Jahr immer so ein bisschen, produziert. Allerdings sind die Deutschen, was den Honigkonsum anbelangt, ganz weit vorne. Im Schnitt ist jeder Deutsche, jede Deutsche rund ein Kilo Speisehonig pro Jahr. Und um diesen Honigbedarf zu decken, muss Deutschland ganz viel Honig importieren. So etwa 2/3 des Honigs, der bei uns gegessen wird, die wird tatsächlich dann importiert.
Neben der geschichtlichen Einordnung sind wir ja auch immer dran, dann das Thema Lebensmittelrecht in den Blick zu nehmen. Insofern, welche Aspekte gibt es denn da? Gibt es spezielle Vorgaben für Honig?
Ja, da gibt es absolut, da gibt es super spezielle Vorgaben. Honig gehört so zu den am besten geregelten Lebensmitteln überhaupt. Honig ist ja das per Definition Naturprodukt und entsprechend gibt es eine EU-weit gültige Honigverordnung. Da gibt es eine Richtlinie, die hat die Nummer 2001-110 EG. Und diese Honigverordnung, die regelt nun alles Mögliche. Die regelt die Honiggewinnung, die Anforderungen an die Honigbeschaffenheit. Ganz vor allen Dingen natürlich regelt es, wie man garantieren kann, dass der Honig naturbelassen bleibt. Man darf also dem Honig nichts zusetzen. Man darf zum Beispiel keine Konservierungsstoffe oder keine Aromastoffe reinmachen. Man darf auch nichts entziehen, um den Honig auf die Art und Weise vielleicht in der Zusammensetzung zu verändern. Das Einzige, was man darf, ist filtrieren, aber auch das muss man dann hinterher angeben. Aus chemischer Sicht ist ganz spannend, dass es da auch definierte Vorgaben gibt, vor allen Dingen für den Wassergehalt. Der Wassergehalt, der darf maximal 20% sein. Da gibt es eine Ausnahme beim Heidehonig, da dürfen es 23% sein, denn das regelt die Haltbarkeit. Denn wenn der Honig maximal 20% Wasser hat, können praktisch keine Bakterien, keine Hefen mehr wachsen. Wenn es mehr wären, dann besteht die Gefahr der Gärung. Insofern regelt man hier den Wassergehalt ganz streng. Und ganz streng ist die Wärmebehandlung geregelt. Also Honig darf nicht wärmebehandelt werden. Da gibt es analytische Parameter, die sogenannte Diastasezahl, das ist ein Enzym, was im Honig drin ist, was sehr leicht dann durch die Erhitzung inaktiviert wird. Und es gibt eine analytische Größe, den sogenannten HMF-Wert, Hydroxymethylfurfural heißt es. Das ist eine Verbindung, die entsteht beim Erhitzen aus der Glucose oder aus der Fructose. Und auch die darf nur zu einem bestimmten Gehalt, maximal 40 Milligramm pro Kilogramm, drin sein. Und wenn diese Werte jetzt nicht eingehalten werden, dann ist es ein Hinweis darauf, dass der Honig erhitzt wurde und dann ist er, man sagt, nicht mehr verkehrsfähig, darf also nicht mehr als Speisehonig verkauft werden.
Ja, vielleicht nehmen wir an der Stelle dann nochmal die Eingangsfrage auch in den Blick. Was hältst du denn von der neuen Kennzeichnungspflicht für Honig zu den Herkunftsländern?
Also tatsächlich hat sich das ja geändert oder wird sich jetzt in der nächsten Zeit ändern. Bislang war das in der Tat etwas diffus geregelt. Man hatte bisher das Ursprungsland zwar angeben müssen, Allerdings, wenn es nur ein Ursprungsland war, dann musste man dieses Land auch benennen. Wenn es mehrere Ursprungsländer waren, dann gab es so Regelungen wie Mischung von Honig aus EU-Ländern oder Mischung von Honig aus EU-Ländern und Nicht-EU-Ländern. Das heißt, der Verbraucher, die Verbraucherin wusste dann nicht mehr, aus welchem Land es ist. Und das ist dann schon auch etwas, ich sage mal, relevant vielleicht, wenn man überlegt, wo möchte ich meinen Honig herhaben, auch so vor Hintergrund der Nachhaltigkeit oder irgendwie so, wäre es vielleicht schon ganz gut zu wissen, ob diese Mischung aus EU-Ländern und Nicht-EU-Ländern dann bedeutet, dass 95% zum Beispiel aus China sind oder so. Tatsächlich muss jetzt künftig dann dieses Herkunftsland deutlich erkennbar angegeben werden. Und es muss auch angegeben werden, wie hoch der prozentuale Anteil des betreffenden Landes ist. Das ist natürlich wieder so ein gewisser Regelungs- und auch Analytikprozess vielleicht, der dann dahinter steckt. Aber ich denke schon, dass es den Verbraucherinnen und Verbrauchern dann eine recht interessante Zusatzinformation gibt, wenn man eben sich überlegt, dass man Honig eben aus bestimmten Ländern, vielleicht auch bewusst dann eben deutschen Honig, kaufen möchte.
Der Garten meiner Eltern liegt an einer Lindenallee und der benachbarte Imker verkauft Lindenblütenhonig. Nun habe ich schon öfter die Bienen auch an unseren normalen Blumen erwischt. Ist es dann überhaupt noch Lindenblütenhonig, wenn unsere regulären Blumen damit reingemischt werden?
Ja, sage ich mal, wenn der Honig überwiegend aus Lindenblütenhonig besteht. Das ist tatsächlich jetzt die Formulierung in der Honigverordnung. Da steht drin, dass ein sogenannter Sortenhonig, also ein Honig, bei dem die Tracht, wie man sagt, ausgelobt wird, also zum Beispiel Lindenblütenhonig, Akazienhonig oder so, die dürfen sich so bezeichnen, wenn laut Honigverordnung der Honig vollständig oder überwiegend aus der betreffenden Tracht stammt. Überwiegend heißt da mindestens 60%. Das ist analytisch durchaus nicht einfach, denn in der Tat ist kein Honig 100% aus einer Tracht. Da kommt immer noch ein bisschen was anderes mit rein. Analytisch wird es erfasst durch die sogenannte Melissopalynologie. Das ist eine mikroskopische Untersuchung des Honigs und eine Analyse der Pollen. Und da kann man dann die Pollen tatsächlich identifizieren, auch auszählen und so dann in etwa abschätzen, welche Pflanzen zu welchem Anteil da mit in den Honig hineingekommen sind. Das geht aber nur bei ungefiltertem Honig und man braucht da sehr, sehr viel Erfahrung. Also das können nur relativ wenig Leute. Tatsächlich kommen aber auch nur so Aspekte wie Geschmack und Aroma dazu, die dann auch charakteristisch sein müssen oder charakteristisch vorhanden sein müssen, damit man den Honig tatsächlich dann als Sortenhonig bezeichnet.
Honig ist ja auch ein beliebtes Hausmittel und auch ich habe, wenn ich krank war, abends mal eine heiße Milch mit Honig bekommen. Ob das jetzt wirklich geholfen hat, kann ich nicht mehr so sagen, aber was sagst du als Experte denn dazu?
Also wenn es geholfen hat, dann ist es ja zunächst einmal gut. Viele dieser Hausmittel beruhen natürlich dann auf Jahrzehnte oder Jahrhunderte Überlieferung. Ob tatsächlich jetzt ein wissenschaftlicher Nachweis dahinter steckt, das ist immer sehr, sehr umstritten und das ist auch beim Honig so. Es gibt in der Tat jetzt wissenschaftliche Belege, dass Honig antibakterielle Bestandteile enthält. Das weiß man seit den 1930er Jahren. Da hat man dann den Begriff der sogenannten Inhibine geprägt, wobei Inhibine jetzt nicht von der Biene kommt, also nicht mit IE geschrieben, sondern von Inhibitor, also von Hemmstoff. Und zwar hatte man da erkannt, dass Honig ein bestimmtes Enzym enthält, die sogenannte Glucoseoxidase, die stammt von der Biene. Und diese Glucoseoxidase, die bildet, wenn man den Honig verdünnt mit Wasser, Wasserstoffperoxid. Das kennt der ein oder andere eben als Desinfektionsmittel oder auch vom Haarebleichen. Ja, und dieses Wasserstoffperoxid hat tatsächlich jetzt eine Wirkung gegen Bakterien. Die hemmt also bzw. Hemmt bestimmte Bakterien. Gleichzeitig hat Honig einen osmotischen Effekt. Das heißt, durch den charakteristischen Wassergehalt kommt es noch dazu zu einer Unterdrückung des Bakterienwachstums. Also es gibt schon Belege, dass Honig tatsächlich gegen bestimmte Bakterien wirkt. Ob jetzt tatsächlich dann in so Mischungen wie heißer Milch mit Honig oder irgendwie so tatsächlich jetzt medizinisch begründbare Effekte nachweisbar sind, das ist schon so ein bisschen, ich sage mal, fraglich. Honig ist ein Stärkungsmittel, Honig hilft vielleicht auch bei Erkältungen, den Schleim abzusondern oder so, aber so wirklich ernsthafte wissenschaftliche Belege gibt es da meines Erachtens sehr, sehr wenige.
Und trotzdem gibt es ja Honig, der ganz besonders mit dem Thema Gesundheit assoziiert ist. Stichwort Manuka-Honig. Ich denke, ja, ich kann das hier vielleicht auch mal verraten. Wir haben es hier in der Runde ja nicht nur mit einem Lebensmittelchemie-Experten zu tun, sondern also ganz bewusst mit einem Manuka-Honig-Experten, lieber Thomas. Ja, wie ist das denn mit dem Manuka-Honig? Was ist das überhaupt und was ist das Besondere am Manuka-Honig?
Also Manuka-Honig ist ein von den Honigbienen aus dem Blütennektar der sogenannten Südseemyrte, des Manuka-Strauchs, produzierter Honig, Leptospermum scoparium heißt er auf Lateinisch, Da gibt es übrigens auch einen bei uns im Botanischen Garten in Dresden. Dieser Manuka Baum oder Strauch, der wächst in Neuseeland, eigentlich nur in Neuseeland und in einigen Regionen im Südosten von Australien. Und der bildet im Dezember so kleine Blüten, 1 Zentimeter große, hübsche Blüten. Und der Nektar aus diesen Blüten dient dann quasi den Bienen zur Produktion des Manuka-Honigs. Der ist, wie gesagt, ausschließlich in Neuseeland bislang produziert. Dort werden dann pro Jahr so rund 8000 Tonnen produziert, 3/4 davon so etwa als monofloraler. Es macht mengenmäßig auf die Welt, erzeugt natürlich nicht ganz so viel aus, ist eine Spezialität für Neuseeland. So, und der war bis so in den 1990er Jahren bei uns eigentlich relativ unbekannt. Wir haben da ein paar Publikationen gefunden, die gezeigt haben, dass dieser Honig eine besondere antibakterielle Wirksamkeit haben soll, eine sogenannte nicht peroxidische antibakterielle Wirksamkeit. Das heißt, neben dieser Glucoseoxidase eben auch noch andere Stoffe, die jetzt dann quasi eine sehr, sehr starke Wirkung gegen Bakterien ausüben sollen. Man wusste aber nicht, was es ist. Und da konnte man dann in einer Promotion, auch in Zusammenarbeit mit dem Institut für Mikrobiologie bei uns an der TU Dresden, herausfinden, welche Verbindung tatsächlich für diese spezifische antibakterielle Aktivität verantwortlich ist. Das war 2006, die Originalpublikation war dann 2008. Und zwar ist es eine Verbindung, die heißt Methylglyoxal, MGO. Das ist eine Verbindung, die aus dem Zucker entsteht. Wie, ganz genau, weiß man heute noch gar nicht so ganz genau. Aber was man mittlerweile weiß, ist, dass diese Verbindung ausschließlich oder maßgeblich für die antibakterielle Wirksamkeit im Manuka-Honig verantwortlich ist. Und darauf aufbauend entstanden eine ganze Reihe von Untersuchungen, auch mittlerweile ganz gut wissenschaftlich belegte Studien, die zeigen, dass Manuka-Honig beispielsweise in der Wundheilung sehr gute Wirksamkeit haben kann. Da ist es aber dann kein Honig, natürlich schon noch Honig, aber es ist kein Lebensmittel mehr, sondern es ist ein Medizinprodukt. Das muss man dann hier immer wieder so ein bisschen mit in die Diskussion einbringen.
Insofern ist da also dann wirklich was dran und das hat ja dann auch dazu geführt, dass die Preise für Manuka-Honig deutlich angezogen haben. Und das wiederum ruft dann natürlich Leute auf den Plan, die das für sich versuchen zu nutzen. Insofern gibt es ja dann doch relativ viel gefälschte Ware auf dem Markt. Hast du denn einen Expertentipp für die Verbraucherinnen und Verbraucher, wie sie da vielleicht sich vor falschen Angeboten schützen können?
Es ist in der Tat so, dass Manuka-Honig gefälscht werden kann. Da gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten. Zum einen ist, dass man Honig als Manuka-Honig verkauft, der keiner ist, also der aus anderen Pflanzen stammt. Und das zweite ist, dass man dieses Methylglyoxal, also diese wirksame Substanz, quasi artifiziell oder künstlich zumischt. Das wären so die beiden Möglichkeiten, Manuka-Honig zu faken, wenn man das so sagen darf. Allerdings muss ich sagen, ist dieses Thema in der Öffentlichkeit, in der öffentlichen Wahrnehmung beziehungsweise in der öffentlichen Berichterstattung oft ein bisschen sehr übertrieben dargestellt. Da gibt es zum Beispiel so Zahlen, die man auch auf Wikipedia immer noch findet, wo dann drin steht, dass 1700 Tonnen produziert werden in Neuseeland und 10.000 Tonnen vermarktet werden. Und diese Zahlen, die entbehren, das muss man ganz klar so sagen, entbehren jeder Grundlage. Es gibt mittlerweile vom Landwirtschaftsministerium in Neuseeland, das ist das MPI, das Ministry for Primary Industries, die publizieren jährlich ihre Produktionsdaten. Für 2023 haben die publiziert, dass es 6.000 Tonnen monofloralen und 2.000 Tonnen multifloralen Honig gibt. Also es ist ein bisschen weit weniger dramatisch, als es in der Öffentlichkeit oft dargestellt wird. Trotzdem kann es natürlich vorkommen. Und wenn deine Frage jetzt, Per, was kann man als Verbraucher, das Verbraucher tun, was kann man jetzt machen, um sich vor diesen potenziellen Faken zu schützen? Ich würde da immer sagen, es gibt zum einen Analysenmethoden, mit deren Hilfe man das nachweisen kann. Da haben auch wir mit dazu beigetragen. Es gibt Kriterien, mit deren Hilfe man analysieren kann, ob jetzt ein Honig wirklich ein Manuka-Honig ist und aus Neuseeland stammt. Da gibt es auch exakte Vorgaben des entsprechenden Ministeriums. Die müssen erfüllt sein, damit der Honig so bezeichnet werden kann. Und es gibt auch Analysenmethoden, man kann quasi wie so eine Art Fingerabdruck bestimmte Inhaltsstoffe analysieren, um nachzuweisen, ob es wirklich natürliches Methylglyoxal ist. Und es führt dann schon auch dazu, dass die potenziellen Fälscher da, ich sage mal, vorsichtig sind. Als Verbraucherinnen und Verbraucher würde ich immer sagen, wenn der Methylglyoxalgehalt draufsteht, also MGO so und so viel Milligramm pro Kilogramm, oder wenn ein Wert draufsteht, der UMF heißt, das ist ein anderer Qualitätsparameter, der Unique Manuka Faktor, der letztlich nichts anderes ist wie der umgerechnete MGO-Gehalt, dann ist man schon mal auf der sicheren Seite, denn dann halten sich diese Firmen tatsächlich an auch sehr analytisch definierte Parameter. Und wenn andere so Fantasiebezeichnungen draufstehen wie Active 10, Hen oder irgendwie sowas, da wäre ich dann ein bisschen vorsichtig und da würde ich dann vielleicht mir dann doch überlegen, ob man einen anderen Honig, der unter Umständen etwas teurer ist, einen anderen Manduka Honig kauft, der tatsächlich diese exakten Labels dann vorhält.
Ihr habt mit eurer Forschung an Manuka Honig ja einen großen Durchbruch erzielt. Forscht ihr bereits an anderen Honigsorten? Gibt es spannende Aspekte an Honig, die noch nicht erforscht sind?
Also es gibt sowohl für Manuka-Honig als auch für andere Honige natürlich jede Menge noch interessanter Forschungsgebiete. Wie gesagt, diese 2-3% Minor-Komponenten, die haben es, wenn man so will, in sich. Die sind also tatsächlich sehr, sehr spannend aus analytischer Sicht. Jetzt speziell vielleicht zum Manuka-Honig sind so zwei Themen momentan bei uns so in der Forschung. Das eine ist tatsächlich Untersuchungen zum Aroma von Manuka-Honig. Dieses Aroma tut tatsächlich dann regionenspezifisch. Das hängt auch vom Methylglyxalgehalt ab und ist auch etwas, sagen wir mal, sehr Charakteristisches für den Honig. Also tatsächlich hier die Bildung und die Identifizierung charakteristischer Aromastoffe ist so ein Forschungsgebiet. Und ein weiteres, was dann vielleicht eher so in so physiologische Aspekte geht, ist, dass wir vor kurzem zeigen konnten, dass Manuka-Honig Inhaltsstoffe enthält, die antibakterielle Wirksamkeit von Methylglyoxal modifizieren, sogenannte Synergisten. Da kommt man Verbindungen identifizieren, die diese Wirksamkeit deutlich verstärken, also quasi dann dazu führen, dass wenn sie in entsprechend hoher Menge vorhanden sind, dann, dass der Honig dann noch eine stärkere antibakterielle Wirksamkeit hat. Und sowas ist natürlich interessant, weil man auf die Art und Weise dann unter Umständen zumindest Grundlagen legen könnte für eine mögliche medizinische Anwendung des Honigs.
Apropos medizinische Anwendung, es gibt ja noch eine Vielzahl weiterer Bienenprodukte und ich kenne da zum Beispiel noch diese Propolis-Kapseln, die bei Erkältung helfen sollen. Sind da Inhaltsstoffe drin, die helfen oder ist das wieder nur so ein Marketing-Gag?
Ja, ich würde sagen, sowohl als auch. Das heißt, Propolis ist zunächst mal etwas, was aus chemischer Sicht sehr spannend ist. Die Bienen produzieren dieses Propolis tatsächlich, um ihren Bienenstock abzudichten. Das ist so ein Kittharz gewissermaßen, mit dem sie sich dann gegen Bakterien und gegen Pilze schützen. Tatsächlich enthält dieses Propolis dann auch Inhaltsstoffe, die gegen Bakterien oder Pilze wirken. Von der Zusammensetzung her ist es ganz interessant. Es ist also jetzt kein Honig, kein Zucker, ganz was anderes. Es ist eher so eine fettartige Substanz, die enthält viele Wachse, Harze, ätherische Öle, auch der charakteristisch aromatische Geruch, Phenolcarbonsäuren. Und die haben nun tatsächlich eine Wirkung gegen Bakterien. Dazu wird sie auch produziert. Und das kann man dann hinterher aus den Bienenstöcken rauskratzen und dann verwenden, für zum Beispiel Tinkturen, für Salben, für Mundwässer, für Lutschtabletten, für Nasensprays, für alles Mögliche. Jetzt ist es allerdings so, dass eindeutige wissenschaftliche Belege für eine Wirksamkeit von Propolis, egal in welcher Zubereitungsform, bei Menschen gibt es nicht. Es gibt interessante einzelne Substanzen, die vielleicht sogar dann auch für medizinische Anwendung interessant sein könnten, allerdings dann in entsprechend isolierter Form vielleicht. Es gibt bislang keine zugelassenen gesundheitsbezogenen Werbeaussagen für Propolis, auch nicht in entsprechenden Nahrungsergänzungsmitteln, auch sowas wie die Stärkung des Immunsystems ist nicht nachgewiesen. Also ich würde da immer sagen, wissenschaftlich ist das in der Grauzone, probier es aus, wenn es dir gut tut, ja, dann ist es gut und wenn nicht, dann probier was anderes aus.
Lieber Thomas, vor dem Hintergrund und vielleicht zum Abschluss nochmal Hand aufs Herz, ist Honig wirklich mehr als ein gut schmeckender Zucker?
Also zunächst ist Honig primär ein Süßungsmittel, das muss man ganz klar so sagen. Es ist aber, ich sage mal, ein besonders gut schmeckendes Süßungsmittel. Das heißt, Honig enthält Aromastoffe, enthält Stoffe, die tatsächlich dann aus sensorischer Sicht natürlich deutlich mehr sind als reiner Zucker. Es gibt einem vielleicht auch ein gutes Gefühl. Es schmeckt einfach besser, als wenn man jetzt nur den normalen Zucker nimmt. Man kann aus Honig auch prima Produkte herstellen, wie zum Beispiel Lebkuchen, Met oder auch Honigbier. Das ist vielleicht ein Thema für eine andere Story. Aber als aus ernährungsphysiologischer Sicht ist Honig primär ein Zucker. Man tut sich im Endeffekt jetzt nichts hinsichtlich der Gesundheit, wenn man statt Zucker Honig nimmt. Man tut was fürs Wohlbefinden, fürs Wohlgefühl. Das allein ist ja auch schon was wert. Und insofern lasst ihr deinen Honig auch gerne weiterschmecken, Per.
Das werde ich tun. Insofern werde ich beim nächsten Frühstück denke ich, wieder auf Brot und Honig zurückgreifen und dann auch darüber nachdenken, was wir heute hier besprochen haben. Und ja, wenn Sie jetzt Appetit auf noch mehr Food Facts bekommen haben, dann hören Sie sich gerne unsere weiteren Folgen an. Unseren Podcast gibt es immer monatlich auf der Webseite der TU Dresden und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie Themenwünsche rund um Lebensmittel, Lebensmittelchemie oder Ernährung haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an lebensmittelchemie.podcast@tu-dresden.de. Das war Food Facts, der Lebensmittelchemie-Podcast der TU Dresden. Bis zum nächsten Mal.